Deutschlandfunk Kultur Interview.
Manches ist ja in Corona-Zeiten weniger. Das merken viele, die mit weniger auskommen und das auch mühelos hinkriegen. Sagt sich natürlich leicht, wenn man hat, was man braucht. Wer ohnehin arm ist, immer knapsen muss, der kann damit vermutlich wenig anfangen. Weniger ist mehr, Sehnsucht nach dem Verzicht oder Angst vor dem Absturz. Darüber wollen wir diese Woche in einer Reihe von Interviews reden. Und heute soll es zu Beginn um die Gier gehen. Evolutionär entstand ja der Mensch als ein Wesen, das nie sicher sein konnte, wann es das nächste Mal Essen oder Schlaf geben würde und also so viel wie möglich nahm, wann immer er es zu kriegen konnte. Liegt uns die Gier nach dem Mehr, also in den Genen? Ist Verzicht schlicht gegen unsere Natur? Wollen wir reden mit dem Verhaltensökonom Daniel Schunk. Er ist Professor an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wenn es gut läuft, dann lernen wir im Leben irgendwann zu teilen, meist schon als Kinder. Das heißt ja umgekehrt, zumindest zum Teil liegt uns Menschen die Gier tatsächlich in den Genen. Vielleicht manchen etwas mehr, manchen etwas weniger, oder?
Ja, also es gibt Studien, die haben sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Es gibt da familiengenetische Studien, molekulargenetische Studien. Die familiengenetischen Studien, da vergleicht man letztlich das Verhalten von eineigen und zweieigen Zwillingen. Bei den Eineigen sind die Gene, also das Erbgut, identisch. Aber Zwillinge, die aus zwei befruchteten Eizellen entstehen, also zwei Eige, die teilen sich im Durchschnitt die Hälfte des Erbguts. Und dann kann man die Verhaltensähnlichkeit zwischen den Eineigen und Zweieigen vergleichen. Und dadurch kann man sehen, wie stark sozusagen ein Anteil des Verhaltens auf Genetik zurückgeführt werden kann. Und da findet man tatsächlich, dass ein gewisses Ausmaß von Egoismus in den Genen liegt. Aber dieses Ausmaß ist relativ gering.
Mhm. Wo liegt das eigentlich genau in den Genen? Wo liegt in den Genen die Gier?
Ja, das ist sozusagen eine gute Frage, denn die zieht auf diese sogenannten molekulargenetischen Studien, die ich eben erwähnt habe. Man versucht da mit einer ganz großen Stichprobe von Menschen, deren Egoismus untersucht hat, die schaut man sich an, liest dann so auf Basis von Speichelproben zum Beispiel den genetischen Code dieser Personen aus und dann versucht man einen Zusammenhang zwischen dem Egoismus der Person oder dem Gier und den Genen durch statistische Verfahren zu ermitteln. Das heißt, man stellt sich die Frage, ähneln sich alle egoistischen Menschen irgendeinem genetischen Merkmal? Oder in welchem Ausmaß kann man egoistisches Verhalten genetisch erklären? Und da könnte man dann eigentlich feststellen, auf welchen Genen der Egoismus oder die Gier liegt. Und die Studien der letzten 15 Jahre, die da sehr weit gekommen sind, haben festgestellt, dass die Antwort auf die Frage unglaublich komplex ist. Es gibt nicht die ein, zwei oder drei wenigen Gene, die genau determinieren, wie egoistisch oder gierig man ist. Das ist hochkomplex und die Gene, die man da feststellen kann, die hat man noch gar nicht alle entdeckt. Und wenn überhaupt, das muss ich immer wieder betonen, wie eben schon, dann können die Gene auch nur einen geringen Anteil an Gier oder Egoismus erklären.
Da sind wir dann bei dem größeren Anteil, der Gier oder Egoismus erklärt, nämlich die Erziehung, die Kultur, die Sozialisation. Wann, Herr Professor Schunk, sind Menschen denn eher zum Verzicht bereit? Also zum Beispiel, damit der Klimawandel nicht weiter fortschreitet oder füreinander wie jetzt etwa beim Zuhausebleiben oder Masken tragen?
Ja, also Sie haben es schon gesagt, Erziehung, Umwelt, Kultur spielen eine große Rolle. Ja, wie bewegt man Menschen zum Verzicht? Eine wichtige Sache sind soziale Normen. Also wenn sich bestimmte Verhaltensweisen, zum Beispiel die Verhaltensweise zum Verzicht, zu einer sozialen Norm entwickelt, dann ist man bereit zum Verzicht. Ein Beispiel in Neuseeland, ich war die ersten zwei Wochen des Lockdowns dort im Rahmen eines Forschungsprojekts, da wurde stark in der Krise kooperiert und man hat versucht, das Problem gemeinsam zu lösen, also besonders stark, auffallend stark kooperiert. Und da gab es die soziale Norm, wir kooperieren, wir sind sehr solidarisch, weil man die Erfahrung hatte, zum Beispiel durch Erdbeben, dass man durch solidarisches Verhalten und durch ein Halten an bestimmte Regeln erfolgreicher ist. Also soziale Normen spielen eine große Rolle. Und der zweite Punkt ist Verständnis für eine Situation oder Einsicht. Ja? Wenn man die Dynamik einer, im Fall von Corona, die Dynamik einer Pandemie versteht, weil transparent kommuniziert wird, weil man sich gut informiert wird, dann ist man bereit für Verzicht. Also hier spielen auch die Medien, also sie auch eine große Rolle und haben eine große Verantwortung dafür, bei den Leuten Einsicht für eine Situation zu erzeugen.
Trotzdem erleben wir ja immer wieder, gerade in diesen Zeiten, wo so leichte Lockerungen beginnen, dass Leute denken, ach, ist nicht so schlimm, wir müssen uns nicht an die Norm halten. Auch wenn die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit, die Maske trägt, den Abstand einhält etc., sieht man ja doch eine ganze Menge Leute, die sagen, pfeif ich drauf.
Ja, das ist so. Also zum einen hat man sozusagen so eine Art Herdenverhalten. Wenn auch andere Masken tragen, wird es zur Norm und man ist eher bereit, etwas zu tun. Das verstärkt das Verhalten noch weiter. Zum anderen gibt es natürlich einige Leute, die abweichen. Vielleicht auch aus Sorge darüber, was noch alles kommen könnte. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel Gesetze unmittelbare Verhaltensänderungen oder auch die Änderung einer sozialen Norm bewirken können. Das war ja auch der Fall, wie wir es erlebt haben, in gewissem Fall bei uns in der Corona-Krise. Also dadurch kann man eine soziale Norm beeinflussen. Aber wenn Gesetze übertrieben sind, zum Beispiel es würde vorgeschrieben, dass man eine Maske beim alleinigen Spaziergang durch den Wald tragen muss, dann lässt das Verständnis für eine Situation nach und man erhält genau den gegenteiligen Effekt. Vielleicht haben einige Leute auch einfach Angst davor, dass das bestimmte Regelungen noch weiter verschärft werden.
Mhm. Ja. Sie forschen ja auch zur Selbstregulationsfähigkeit, die ein großer Schlüssel zu Glück und Erfolg zu sein scheint, gerade wenn man sie im Kindesalter lernt. Was ist das? Warum ist das wichtig, diese Fähigkeit, sich zu mäßigen, zu verzichten, vernünftig zu sein?
Also Selbstregulationsfähigkeit ist eigentlich ein Begriff, der zusammenfasst, dass Menschen ihre Aufmerksamkeit, ihre Emotionen, ihre Impulse, ihre Handlung steuern, mit Blick auf ein gewisses Ziel. Ja? Das ist die Selbstregulationsfähigkeit. Und die, das haben wir herausgefunden in einer Reihe von Studien, ist fundamental für das, was man oft als bezeichnen kann als so etwas wie ein gelingendes Leben.
Das heißt also, dieser Verzicht kann durchaus dazu beitragen, dass wir ein gelingendes Leben haben.
Genau, also konkret, was ich damit meinte, ist, wir haben herausgefunden, dass zum Beispiel Kinder, bei denen man eine hohe Selbstregulationsfähigkeit feststellt, bei denen sehen wir im weiteren Lebensverlauf positive Effekte, bei denen sehen wir ein geringeres Rauchverhalten, eine geringere Kriminalitätsbereitschaft, eine viel höhere physische und mentale Gesundheit, ein besseres Finanzplanungsverhalten und auch höhere Lebenszufriedenheit. So, und dadurch, dass man sozusagen hohe Selbstregulationsfähigkeit hat, das heißt, man kann sein Handeln ausrichten auf bestimmte Ziele, zum Beispiel auf das Ziel des Verzichts in einem gegebenen bestimmten Kontext, hat man Vorteile.
Also, so ist das mit Verzicht und Gier. Ich habe darüber mit dem Verhaltensökonomen Daniel Schunk gesprochen von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Ich danke Ihnen sehr, danke auch an Ihre Frau und Ihre vier Kinder, dass wir Sie hier am Morgen aus dem familiären Rhythmus reißen durften.
Dankeschön.